Ich konnte Jochen Wegner, der schon angesprochene Jochen Wegner, einerseits von Jeff Jarvis, ja auch namentlich erwähnte Chefredakteur von Zeit Online, befragen, wie er denn den Journalismus nach den Anschlägen von Paris einordnet und wie er den Focus-Cover-Titel findet.
Die Transparenz, die sozusagen Online-Journalisten ganz besonders an den Tag legen sollten und auch an den Tag legen, wir sind für alle immer erreichbar, ne? Führt ja auch dazu, dass wir besonders angreifbar sind und auch, vielleicht ja auch nicht nur mit Worten, sondern auch sonst, man weiß einfach, wie man uns findet. Das klingt jetzt seltsam, aber das waren so Gedanken, die uns durchaus an Tag 1 dieser schrecklichen Ereignisse durch den Kopf schossen. Ich glaube, das ist sehr menschlich. Es steckt aber noch mehr dahinter, also diese Transparenz und die Offenheit und unser Versuch, unsere Leser stark in den Diskurs mit einzubeziehen, führt ja auch dazu, dass wir dem harten Feedback, was Journalisten zurzeit alle, denke ich, bekommen, besonders stark ausgesetzt sind. Ja, wenn ich Fernsehen mache, dann bekomme ich als Fernsehautor nicht unbedingt mit, was die Leute so denken und was da jetzt gerade auf Twitter läuft oder so. Bei uns steht halt unter jedem Beitrag, stehen da schon mal 100, 200, 300 Kommentare und natürlich sind da auch immer kritische dabei und das hat unserem Gefühl nach, das berichten viele Redaktionen eher zugenommen. Das ist natürlich etwas, was jetzt in so einer emotional aufgeheizten Situation eine besonders große Rolle spielt.
Aber haben Sie dafür eine Ursache ausmachen können, warum mehr Kritik geäußert wird?
Ich glaube, dass das ein sehr langfristiger Trend ist, den es schon länger gibt. Es gibt ja auch so eine, naja, Vertrauensdebatte in fast jedem Land, jedem mir bekannten Land, gibt es eine Debatte, sozusagen, kann man der Presse noch trauen? Und umgekehrt auch diesen Sound, was die schreiben, das stimmt doch gar nicht. Ne? Bis hin zu Pegida, die gar nicht mehr so gerne mit Journalisten unterhalten, weil sie sagen, naja, ihr lügt ja ohnehin. Und ich glaube, das hat zugenommen. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht haben wir es früher nicht so gut hören können, weil es nicht so viele Kanäle gab, auf denen man es uns sagen konnte.
Vielleicht gibt es ja auch sowas wie eine neue Enthemmtheit oder ein neues Bewusstsein. Also bei den Öffentlich-Rechtlichen habe ich die Ursache ausmachen können, wir müssen jetzt zahlen, auch wenn wir keinen Fernseher haben. Also dann möchten wir wenigstens unsere Meinung artikulieren, dass das, was angeboten wird, auch unserem Geschmack mehr entspricht. Bei den Zeitungen und Zeitschriften im Netz, ich weiß nicht, vielleicht weil sich auch die Presse stärker polarisierend einmischt? Kann das sein, dass der Meinungsjournalismus vielleicht zugenommen hat?
Ja, das kann sein. Bei uns hat zumindest der einordnende und deutende Journalismus im Netz sehr stark zugenommen. Daran arbeiten wir hart. Und ich habe nicht den Eindruck, dass die Dinge, die besonders meinungsstark bei uns sind, jetzt besonderen Widerspruch auslösen. Mein Eindruck ist, es ist fast egal. Also für eine bestimmte Art von Kommentator ist es fast egal. Er braucht, also es gibt zum Beispiel, der Klassiker, es gibt so ein paar Themen, Ukraine war das, Pegida ist das natürlich auf jeden Fall und solche.
Ja, und der Islam, der neue Fokustitel soll sie so ein bisschen im Supermarkt erregt haben zum Beispiel.
Ja, genau, und dazu gleich. Und das sind Themen, die automatisch, egal ob das eine kleine Meldung ist oder eine große Analyse, die sehr meinungsstark ist, automatisch zu Feedback führen, und zwar zum Teil sehr krassem Feedback. Ich glaube aber, was Paris betrifft, die Ereignisse von Paris führen bei uns, und ich beobachte das auch in anderen Redaktionen, eher zu so einer Schärfung dessen, was wir glauben, was unser Job ist. Es ist eher so eine Art Selbstversicherung, auch wenn das jetzt fürchterlich klingt, dessen, was wir tun. Wir diskutieren endlich mal wieder über unsere Standards und wir haben auch allen Grund, das zu tun.
Und jetzt zum Fokustitel, also auf dem ist eine Kalaschnikow zu sehen und er stellt einen Zusammenhang her zum Islam und bejaht die Frage, es gäbe einen Zusammenhang. Ist das aus Ihrer Perspektive der Kampf um Aufmerksamkeit, um Quote oder ist tatsächlich nach Paris auch meinungsstarke Position gefragt? Sollten sich die Publikationen nicht tatsächlich positionieren? Und wenn das die Meinung des Fokus ist, warum denn nicht?
Ja, na klar soll man sich positionieren. Wir hatten gestern auch eine Debatte zu der Verantwortung. Das ist nämlich ein weiteres Thema, das jetzt besonders wichtig ist, über die Verantwortung zu sprechen, die Journalisten haben. Natürlich können und wollen wir darüber diskutieren, gibt es Zusammenhänge und welche sind das genau zwischen einer Religion und Extremismus. Aber zu sagen, im Grunde vorzuschlagen, dass alle Menschen, die dem Islam anhängen, automatisch die Kalaschnikow im Schrank stehen haben, potenzielle Mörder sind, so habe ich das gelesen. Ne? Das finde ich extrem. Und ich glaube, vor diesen Extremen hatte ich Angst in den Tagen jetzt nach den Anschlägen, dass nicht nur, dass wir jetzt, dass sozusagen der deutsche Staat die verrücktesten Dinge macht, sondern vor allem auch, dass Journalisten die verrücktesten Dinge macht, die sie besser lassen sollten. Die sollten sich einmal zurücklehnen und nicht die Atmosphäre noch zusätzlich aufheizen. Wenn sie das unbedingt wollen, sollen sie das gerne tun. Ich finde es unverantwortlich.
Jochen Wegner, Zeit Online ist ein Medium, das nur denkbar ist mit dem Internet. Die DLD ist im Prinzip sowas wie eine digitale Konferenz, die sich auch mit dem Internet beschäftigt. Wonach suchen Sie hier, wenn Sie hier Leute kontaktieren? Sie hatten gerade auf dem Podium den Gründer von Slack, so ein Tool, um Menschen zu vernetzen auf einer möglicherweise dann doch einfacheren Art und Weise, als das die bisherigen Tools können.
Ich bin ja sozusagen seit Tag 1 dabei, vor 10, 11 Jahren, als sie gegründet wurde. Und Stuart Butterfield, der Gründer von Slack, war vorher der Gründer von Flickr. Und vor 10 Jahren habe ich ihn schon mal eingeladen, als er gerade Flickr gegründet hatte. Und das ist für mich der DLD. Der DLD ist ein Ort, an dem ich Menschen treffen kann. Das klingt jetzt doof, die Panels sind gar nicht so wichtig. Das ist aber auf jeder guten Konferenz so, sondern die Gäste sind wichtig. Und es gibt hier wirklich tolle Leute, die man gern auch öfter mal wieder trifft. Das ist so ein kleines Wohnzimmer für eine bestimmte Art von Digitalunternehmern, Journalisten und die treffe ich wahnsinnig gerne jedes Jahr.
Aber das geht ja jetzt nicht nur um Nestwärme zu spüren, weil man sonst nur elektrisch vernetzt ist und tatsächlich auch das Menschliche braucht, sondern gucken Sie nach bestimmten Dingen, die Sie vielleicht für Ihre Arbeit gebrauchen können und was können Sie uns empfehlen? Was ist sozusagen das neue Flickr, das neue Facebook, das neue Google? Gibt es sowas hier?
Ich glaube, wenn es auf dem DLD ist, auf den großen Panels, dann ist es schon sehr groß. Naja, hier sind die Sambas oder Stuart. Ja, seine Firma hat jetzt 1,2 Milliarden Bewertung. Das ist jetzt kein neuer Trend mehr. Ich glaube, das ist eher ein Ort, wo sich die Branche ihrer selbst versichert und sich zwar schon weiterbildet, aber eher in den Gesprächen an den Tischen. Also mich interessiert viel mehr, was nicht gesagt wird auf den Panels, was die Leute so beim Kaffee erzählen, abends beim Bier, auf der Party, dann erfährt man die interessanteren Dinge.
Lassen Sie uns Anteilnehmer, was wird hier nicht gesagt?
Darüber kann ich ja nicht reden.
Ach, seien Sie kein Spielverderber.
Es gibt einfach den, wenn man sich ein bisschen kennt, und das ist ja so, es gibt also, ich würde mal sagen, 20% der Leute kommen fast jedes Jahr. Und das sind zum Teil sehr erfolgreiche Unternehmer. Und dann kann man schon mal hören, woran arbeitet ihr gerade, was erzählt ihr denn nicht, was bewegt sich gerade in der Branche. Und dann ist es durchaus möglich, Entwicklungen zu antizipieren. Und das sind dann oft ganz kleine Sachen, die ganz groß werden. Ich habe zum Beispiel, hier gibt es Michael Beidenbrücker. Michael Beidenbrücker ist der Gründer von Last.fm mal gewesen. Ein Ding, das dann irgendwann für 400 Millionen verkauft worden ist. Gibt es heute noch. Und der macht jetzt was Neues. Und natürlich kenne ich den schon länger. Und deswegen machen wir jetzt gemeinsam einen Test von seiner neuen Software bei Zeit Online. Das sind die Sachen, die jetzt ganz praktisch nützlich sind. Und die zweite Sache, wenn man jetzt nicht jede Woche in die USA fliegt und sich sozusagen und das Ohr an Silicon Valley hängt, dann kriegt man hier, glaube ich, einen ganz guten Überblick. Wir machen das schon. Also wir sind auf allen großen, eher geekigen Konferenzen, um sozusagen Dinge kennenzulernen, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt auf dem DLD finden wird, auf den großen Bühnen.
Sie sind doch noch sehr sparsam. Was machen Sie bei Zeit Online mit dem Gründer von Last.fm? Was kann man da demnächst bei Ihnen ausprobieren?
Der entwickelt gerade ein neues Tool, um sozusagen Online-Diskurse zu organisieren auf eine, wie ich finde, sehr intelligente Weise. Es ist wieder, der Mann spürt Trends und der hat eine neue Idee gehabt, wie man Online-Diskussionen startet auf eine sehr natürliche, dem Medium angemessene Weise. Mehr darf ich dazu nicht sagen, das müsste er dann selber sagen.
Wann kommt das raus bei Ihnen?
Aber wir haben das schon im Test, das sieht man nur nicht so. Da muss man viel Glück haben, um das zu entdecken.
Also Sie wollen gar keine Online-Diskussion, merke ich gerade. Sagen Sie uns, wann ist das Tool serienreif?
Das kann ich nicht sagen, ich bin ja nicht der Gründer.
Okay, gut. Danke Jochen Wegner und dann toi 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 für dieses Unsichtbare hier auf der DLD und bei Ihnen auf der Homepage.